In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 28. Januar 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Freispruch in allen Anklagepunkten im Basler Bankenprozess. Klimaschützen ist kein Verbrechen. Aktivistinnen hatten im Juli 2019 die UBS-Bank in Basel im Rahmen des Klimacamps blockiert, um auf den klimaschädlichen Beitrag des Schweizer Finanzplatzes aufmerksam zu machen. Mehrere Menschen wurden durch die Staatsanwaltschaft mit den Vorwürfen Landfriedensbruch, Sachbeschädigung und Nötigung angeklagt. Am Freitag, 22. Januar, waren die ersten Urteilsverkündungen im sogenannten Bankenprozess vor dem Basler Strafgericht. Freispruch der 5 Beschuldigten in allen Anklagepunkten. Voraussichtlich wird dieser Freispruch in den nächsten Tagen auch auf die weiteren rund 50 Angeklagten ausgeweitet. Moritz, einer der freigesprochenen Menschen, dazu im Interview. Baden-Württemberg, Atomwaffenunfall vor 25 Jahren. Gebrochener Pfeil, Codewort des US-amerikanischen Militärs für Unfälle mit Atomwaffen. Broken Arrow. Am 11. Januar 1985 schrammte Heilbronn knapp an der Katastrophe vorbei. Eine amerikanische Pershing-2-Atomrakete fing Feuer. Die Feuerwehr löschte, die Soldaten rannten und die Bevölkerung erfuhr zum ersten Mal, dass da auf der Waldheide in Heilbronn, Baden-Württemberg, Atomwaffen für den Einsatz bereitstanden. Gottfried May, Stürmer, BUND Heilbronn, im Gespräch mit Radio Dreieckland. Und der Preis für Klimaschutz der Stadt Freiburg geht an Gartenkorb Freiburg, ein Pionierprojekt im Breisgau. Die solidarische Landwirtschaft Gartenkorb Freiburg wurde mit dem Klimaschutzpreis 2020 der Stadt Freiburg ausgezeichnet. Erster Preis. Seit genau 10 Jahren wird in Tunsel ein erfolgreiches Modell solidarischer Landwirtschaft umgesetzt. Rund 300 Mitglieder, ca. 750 Menschen aus Freiburg und Umgebung, teilen sich die Verantwortung für einen landwirtschaftlichen Betrieb in Tunsel, Bad Krozingen. Sie tragen gemeinsam die Kosten und Risiken der Landwirtschaft und sind in Produktion, Verteilung, Logistik sowie Selbstverwaltung auf vielen Ebenen involviert. Die gesamte Ernte, ob gut oder schlecht, wird auf alle Mitglieder verteilt. Ein konsequenter ökologischer Anbau, Saisonalität, hundertprozentige samenfeste Sorten, kurze Wege, solidarische Ökonomie, kollektives Eigentum, Bildung sowie gemeinsames Anpacken in der Landwirtschaft und der Logistik sind nur einige der vielen Merkmale des Projektes. Radio Dreieckland unterhielt sich mit Luciano, einem Gartenkoop-Aktivisten.
Also Moritz, erstmal Glückwunsch zum Freispruch im Bankenprozess.
Danke.
Der Prozess hat sich ja über einige Tage gezogen. Kannst du da kurz zusammenfassen, was bislang vor Gericht passiert ist?
Ja, also wir haben ja Einspruch erhoben und deswegen sind wir nun vor Gericht gekommen. Und direkt zu Beginn hat die UBS die Strafanzeige zurückgezogen. Somit war alles, was direkt die UBS betroffen hat, eigentlich quasi vom Tisch. Der Hausfriedensbruch stand nicht mehr zur Debatte. Und es ging dann im Prinzip nur noch darum, wie weil die Staatsanwaltschaft noch an dem Verfahren festhält. Und die Staatsanwaltschaft und das Gericht haben dann auch weiter daran festgehalten. Dann kam es am Mittwoch, wurde klar, dass der Landfriedensbruch wegfällt, begründet dadurch, dass die Aktion friedlich war und keine Gewalt ausgestrahlt wurde. Und ja, dann ging es heute im Prinzip nur noch um Nötigung und Sachbeschädigung. Und in diesen beiden Delikten wurden wir auch freigesprochen.
Mit welcher Begründung?
Die Begründung ist für alle Delikte, dass die Tatbestandsmäßigkeiten nicht erfüllt waren. Das heißt, hieß in der Nötigung konkret, dass die Mitarbeitenden das UBS-Gebäude trotz den Blockaden betreten konnten. Und bei der Sachbeschädigung war es so, dass wir vor Gericht keine Sachbeschädigung begangen haben und es darum ging, ob uns Mittäterschaft bei einer angeblichen Sachbeschädigung nachgewiesen werden kann. Dies war nicht der Fall und daher wurden die Tatbestandsmäßigkeiten für diese beiden Delikte als nicht erfüllt angesehen. Außerdem hat die Richterin betont, dass Klimaschützen kein Verbrechen sei und dass ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag wäre, das Klima zu schützen.
Das sind ja zwei voll spannende Punkte. Also einerseits, dass dieses Konstrukt der Mittäterschaft nicht funktioniert hat. Das hat versucht die Basler Staatsanwaltschaft ja jetzt schon zum wiederholten Male, also auch in den Basel-Nazi-Freiprozessen, ist das ja der Vorwurf. Also cooles Zeichen, dass das in diesem Fall nicht Erfolg hatte. Ja, und spannend, dass die Richterin dann doch diesen Weg eingeschlagen hat. Also am Anfang meinte sie ja, dies ist kein, wie war das?
Wir sind hier in einem Gerichtssaal und nicht in einer Klimakonferenz. Ja, also jetzt bei diesem Urteil war es im Prinzip auch gar nicht nötig, über den rechtfertigenden Notstand zu sprechen, weil eben alles, was uns vorgeworfen wurde, uns nicht nachgewiesen werden konnte. Trotzdem hat die Richterin heute eben auch betont, dass Klimaschützen kein Verbrechen sei.
Und bedeutet das, dass auch die anderen AktivistInnen, die mit den gleichen Vorwürfen beschuldigt werden, jetzt auch freigesprochen sind?
Wahrscheinlich ja. Das wird in den nächsten Tagen entschieden.
Und wie geht es dir jetzt mit diesem Urteil?
Ich bin sehr erleichtert und ich freue mich darüber, dass das Gericht, anders als die Staatsanwaltschaft, uns nicht kriminalisiert hat.
Ja, hast du das Gefühl, dass dich dieser ganze Prozess jetzt über die letzten anderthalb Jahre in deinem Aktivismus beeinflusst hat oder in deinem Leben beeinflusst hat oder es immer noch tut?
Also ich war und bin weiterhin aktiv in der Bewegung, aber ich habe auch sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, was meine Rechte sind. Ich habe gelernt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft nicht vor Gewalt zurückschrecken. Und ich habe gelernt, wie wichtig Solidarität ist. Ich erinnere mich daran, wie unbeschreiblich schön dieses Gefühl war, nach 45 Stunden menschenverachtendem Polizeigewahrsam von solidarischen Menschen empfangen und versorgt zu werden. Und das ist was, was mich enorm stärkt, auch in meinem politischen Aktivismus.
Inwiefern denkst du, dass dieser Freispruch auch eine große symbolische Wirkung haben kann? Oder was für einen Effekt kann dieser Freispruch haben auf die Klimagerechtigkeitsbewegung im Großen?
Der Freispruch zeigt, Klimaschutz ist kein Verbrechen. Und wir dürfen uns als Bewegung nicht von den Repressionen des Staates einschüchtern lassen, sondern müssen friedlich, entschlossen und hartnäckig bleiben. Und dann wird die Klimagerechtigkeitsbewegung auch Erfolg haben.
Am 22. Januar 2021, sprich vor einer Woche, da trat der Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen in Kraft. Zumindest für die Länder, die das Ganze unterzeichnet, sprich ratifiziert haben. Und es waren immerhin schon mal 50 Stück. Was hat Deutschland damit zu tun? Was hat Baden-Württemberg damit zu tun? Zumindest vor 25 Jahren fand hier in Baden-Württemberg auch ein kleiner oder ein größerer Unfall statt mit einer Pershing 2-Rakete. Und ich bin jetzt verbunden mit Gottfried Meyer-Schirmer vom BUND, und zwar Heilbronn. Herzlich gegrüßt.
Ja, guten Tag.
Was war denn da los vor 25 Jahren?
Ja, damals waren ja auf der Waldheide bei Heilbronn die Pershing 2 Atomraketen stationiert. Die wurden im April 1984 darauf gebracht, in der Folge des NATO-Doppelbeschlusses. Offiziell hat es noch niemand gewusst und der Heilbronner Oberbürgermeister hat es auch abgestritten, irgendwas darüber zu wissen, aber es war im Prinzip bekannt, dass da oben Atomraketen lagern. Die Amerikaner haben da eine Rakete wohl gerade zusammengesetzt, also die Antriebsstufen und den Sprengkopf und den Steuerteil, so mit dem Kran die einzelnen Teile zusammengebaut. Und während diesem Zusammenbauen muss da ein Feuer ausgebrochen sein. Es gab dann von Heilbronn aus hat man eine große schwarze Rauchwolke da oben über dem Wald gesehen. Die Heilbronner Feuerwehr wurde alarmiert. Und als die Feuerwehrleute darauf gekommen sind, da standen die sonst streng bewachten Tore offen. Die amerikanischen Wachmannschaften hatten sich weitgehend verdrückt. Die Rakete hat gebrannt und die Feuerwehr hat angefangen zu löschen. Das war nicht so eine Kleinigkeit, sondern die Löschaktion hat von, die Alarmierung war mittags um 14 Uhr und die Feuerwehr hat bis abends um 22 Uhr gelöscht. Das war also eine große Sache. Und offiziell hatte die Feuerwehr keine Informationen, was dort lagert. Es gab auch keinen Katastrophenplan oder was Ähnliches. Aber ich habe natürlich, es war bekannt, dort sind Atomsprengköpfe. Und also, ich möchte nicht in der Haut dieser Feuerwehrleute gesteckt haben, die wussten, da lagern irgendwo Atomsprengköpfe und das Feuer brennt und kein Mensch weiß, was passiert, wenn das drauf übergreift.
Ist es sowas Ähnliches wie Tschernobyl? Da sind ja auch die Feuerwehrleute reingeschickt worden.
In erster Näherung ja, nur bei Tschernobyl war natürlich tatsächlich schon, da war tatsächlich das Atomkraftwerk schon durchgegangen, da herrschte gewaltige Strahlung und von den Feuerwehrleuten aus Tschernobyl lebt heute wohl keiner mehr. In Heilbronn hatten sie gerade noch Glück gehabt, dadurch, dass eben das Übergreifen des Feuers im Antriebsteil der Rakete auf den Sprengkopf verhindern konnten.
Mal eine etwas zynische Frage. Hätte es den amerikanischen Soldaten genützt, dass sie da, sagen wir mal, in Deckung gegangen sind, wenn die Atomrakete tatsächlich ihren ordentlichen Dienst versehen hätte und funktional in die Höhe gegangen wäre?
Also wenn der Atomsprengkopf explodiert wäre, dann hätte es nicht nur sämtliche amerikanische Wachmannschaften, sondern auch ganz Heilbronn, einen größten Teil vom Landkreis Heilbronn und vielleicht noch einen Teil vom Kreis Ludwigsburg mit erwischt.
Sind da überhaupt Menschen geschädigt worden?
Es hat drei Tote gegeben, drei tote amerikanische Soldaten. Zwei sind wohl sofort gestorben, als der Treibstoff da Feuer gefangen hat. Und ein weiterer ist auf dem Transport ins Krankenhaus, übrigens durch das Deutsche Rote Kreuz, an seinen Brandverletzungen gestorben. Es sind dann noch, ich glaube, etwas über ein Dutzend von weiteren amerikanischen Soldaten verletzt worden, auch Brandverletzungen. Ja, aber drei sind dabei gestorben.
Nun, Militär hält vieles geheim. Jetzt ist es aufgeflogen, beziehungsweise damals ist es aufgeflogen. Wie hat man sich denn weiter verhalten? Sind da die Pershings abgebaut worden oder gab es mehr Öffentlichkeitsarbeit? Sprich, hat man das transparenter gemacht, was da stattfindet und Sicherungsmaßnahmen ergriffen?
Also es wurde zum ersten Mal offiziell eingeräumt, dass da tatsächlich Raketen mit Atomsprengköpfen liegen. Das Gelände war vorher abgeriegelt, massiv abgeriegelt und später auch. Die Amerikaner haben wohl technische Maßnahmen ergriffen, aber die wurden natürlich streng geheim gehalten. Was da genau passiert ist, wurde nicht bekannt. Politisch hat sich einiges getan. Einige Tage nach diesem Unfall ist ein Sonderzug von Heilbronn nach Bonn gefahren mit vielen hundert Heilbronner Bürgerinnen und Bürgern. Und die Idee war, dass jeder versucht, in Bonn Kontakt zu seinen Leuten zu bekommen. Also die Heilbronner SPDler zur SPD-Bundestagsfraktion. Es sind auch CDU-Mitglieder und Aktive mitgefahren, die dann mit der CDU im Bundestag gesprochen haben, über mit dem Ziel, schafft die Atomraketen weg aus Heilbronn. Die sind dann erst einige Jahre später weggeschafft worden, als sich die USA und die Sowjetunion auf den Abrüstungsvertrag geeinigt hatten. Und Anfang der 90er Jahre sind sie dann weggekommen.
Mit anderen Worten, die Proteste waren praktisch ohne größere Folgen oder ohne größeren Erfolgen.
Die hatten zunächst keinen Erfolg, das ist richtig. Oder den einzigen kleinen Erfolg, dass endlich offiziell eingeräumt wurde, was vorher schon bekannt war, nämlich dass da oben Atomraketen liegen. Das konnte dann nicht mehr abgestritten werden.
Was ist denn heute in Heilbronn los? Da lagern doch wohl keine Atomraketen mehr.
Nein, die sind Anfang der 90er Jahre dort beseitigt worden. Zwei große amerikanische Kasernen sind inzwischen zu Wohngebieten oder eine zur Hälfte zum Gewerbegebiet geworden. Das ist ein größeres Konversionsvorhaben. Und die Waldheide selber ist heute ein flächenhaftes Naturdenkmal und eine Naherholungsfläche. Dort gibt es einen Schafstall, der übrigens noch aus der Zeit der Weimarer Republik stammt, als das Areal auch mal eine Zeit lang entmilitarisiert war. Und es gibt einen Schäfer, der da auf der Heide eine Schafherde hält. Da haben wir auch immer wieder mal ein halbes Lamm besorgt. Wunderbares Landschaftspflege-Schaffleisch.
Ja, das ist auf jeden Fall mal schön. Was allerdings nicht so schön ist, ich meine, die Bundesrepublik Deutschland hat ja nicht unterschrieben, diesen Atomwaffenverbotsvertrag. Gibt es da irgendwelche Gründe dafür? Weißt du da irgendwas?
Ich gehe davon aus, dass das darum ist, weil auf deutschem Gelände ja immer noch Atomwaffen lagern. Zwar nicht mehr auf der Waldheide und auch nicht mehr in Mutlangen, aber in Rheinland-Pfalz bei Büchel.
Oder vielleicht irgendwo, wo wir es nicht so genau wissen.
Das ist durchaus möglich.
Dann danke ich mal hier Gottfried Meyer-Stürmer für die Informationen. Historisches, Aktuelles, da mischt sich alles, zumindest Deutschland ist noch nicht dem Atomwaffenverbotsvertrag beigetreten. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ja, danke auch.
Tja, man kann jetzt hier schon anfangen zu gärtnern, beziehungsweise sich auf den Frühling vorbereiten. Wer eigentlich immer auf den Frühling vorbereitet ist, das ist die Gartenkoop und die hat erst vor kurzem einen Preis gewonnen, nämlich Climate First von Freiburg. Und ich bin jetzt verbunden mit Luciana. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo Konrad.
Die Gartenkoop ist allerdings nicht direkt in Freiburg, sondern eher so ein bisschen außerhalb, sprich in Bad Krozingen, Ortsteil Tunsel. Und die kriegt dann hier von Freiburg diesen Preis, und zwar den ersten Preis Climate First. Ja, und ein guter Anlass, sich mal wieder mit euch zu unterhalten. Und dann habt ihr auch noch Geburtstag, das heißt 10 Jahre Gartenkoop. Ich weiß jetzt, dass die Gartenkoop viele Mitglieder hat im Breisgau und dazu natürlich auch viele Mitglieder in Freiburg. Und die versorgt ihr alle kräftig mit Gemüse. Und da ist natürlich auch interessant zu wissen, weshalb kommt eigentlich die Stadt Freiburg dazu, euch hier einen Klimapreis zu verpassen und nicht irgendwie einen Veggie-Preis oder sonst was für gesunde Ernährung?
Ja, also wir sind ein Projekt, was natürlich die Stadt Freiburg von ihren Mitgliedern her so erreicht. Aber es ist klar, wenn es um Landwirtschaft geht, dann ist der Raum um die Stadt herum, der suburbane Raum eigentlich der interessante, auch für eine Vision, in der wir uns alle oder weitgehend eben mit Produkten ernähren, die wir hier in der Region ökologisch und saisonal anbauen. Und das ist eigentlich die Vision, für die wir stehen. Und wir sind durchaus immer klimapolitisch motiviert gewesen von Anfang an. Deshalb freut es uns eigentlich auch, dass wir diesen Preis bekommen haben. Das ist eine Art Anerkennung von unserem klimapolitischen Engagement seit vielen Jahren. Auf der anderen Seite wollten wir aber natürlich auch betonen, dass gerade von gesellschaftlicher Seite, aber auch von Institutionen und auch von der Green City Freiburg eigentlich noch nicht wirklich Maßnahmen zu sehen sind, die im Verhältnis zur Größe des Problems stehen. Und ich denke, wir begreifen uns schon als ein Akteur, der da wirklich vorangehen möchte und sozusagen den Klimaschutz auch selbst in die Hand nehmen möchte. Und wir versuchen auch nochmal zu betonen, wie wichtig der Ernährungssektor eigentlich ist in dieser Klimakrise, weil in der Landwirtschaft der Ort sein wird, wo wir eigentlich die Möglichkeit haben, auch Treibhausgase in fruchtbaren, humusreichen Böden einzulagern.
Ja, und jetzt unterbreche ich dich ganz kurz, denn du kannst garantiert viel dazu erzählen. 10 Jahre innerhalb von Freiburg seid ihr eigentlich bekannt, aber kannst du nochmal ganz kurz sagen, was macht ihr überhaupt in Tunsel?
Also wir setzen ein Modell der solidarischen Landwirtschaft um. Wir sind ein Kreis von 300 Mitgliedschaften, das sind so circa 750 Menschen, die verbindlich eine Gärtnerei finanzieren, Verantwortung auch für diese übernehmen. Und diese Gärtnerei, die hat ungefähr 10 Hektar eben in Tunsel, produziert hauptsächlich Gemüse und ein bisschen Getreide, bedarfsorientiert für diese Gemeinschaft an Menschen. Und wir verteilen das einmal in der Woche. Und wir haben eben ein solidarisches Finanzierungssystem, sodass Menschen unabhängig von ihrem Wohlstand teilnehmen können. Und wir verfolgen eine Reihe an ökologischen Zielen. Unter anderem bauen wir 100% samenfeste Sorten an und machen einen ziemlich konsequenten ökologischen Anbau.
Ja, das beschreibt es ganz, ganz kurz. Ich nehme an, ihr wollt garantiert auch Mitglieder haben oder seid ihr dicht, sodass andere Projekte jetzt hier euren Erfolg hinterher eilen und selber was aufbauen?
Ja, also wir freuen uns natürlich auch immer wieder über Mitglieder. Jetzt ist natürlich so, dieses Jahr mit der Corona-Krise hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen lokale Strukturen, also nicht nur Solavis oder die Gartenkorps, sondern auch andere Höfe zunehmend unterstützt haben. Von daher sind sehr viele der lokalen Produzentinnen fast schon überwältigt mit der Resonanz. Wir sind auch ein bisschen am Anschlag, was unsere Aufnahmekapazität angeht, aber wir freuen uns trotzdem, wenn Leute sich für unser Modell interessieren. Und ich glaube, es geht hauptsächlich darum, dass auch neue Projekte hier in der Region entstehen. Und dafür engagieren wir uns auch, zum Beispiel auch im Rahmen von Ernährungsrat, wo es Projekte gibt wie die Lebensmittelpunkte, die gerade dann diskutiert werden. Und es wird wirklich darum gehen, auch in den kommenden Jahrzehnten, in den kommenden 10 Jahren noch viel mehr Gärtnereien, Höfe und Menschen hier in die Region zu kriegen, die ökologischen Anbau rund um Freiburg und in der Region umsetzen.
Das erklärt dann auch, weshalb, dass wir jetzt hier nach 10 Jahren A-wegen Geburtstag, nehme ich einfach an, und auch weil ihr hier schon fortschrittlich in die richtige Richtung zieht, diesen Preis bekommen habt.
Genau, ich kann vielleicht so ein bisschen so erläutern, was wir so alles machen. Also wir verzichten zum Beispiel komplett auf das Beheizen von Folientunneln. Wir machen wirklich nur einen saisonalen Anbau. Das heißt, es gibt bei uns an die 70 verschiedenen Gemüsekulturen, die wirklich nur in der Saison dann hier in unserer Region wachsen. Und es geht uns darum, auch diese Form der Ernährung auch zu fördern. Bei mir persönlich ist es auch so, dass ich mich auch deutlich, also seitdem ich Mitglied in diesem Projekt bin, die letzten 10 Jahre, ich esse einfach deutlich frischer und weniger verarbeitetes Essen. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, die in der Gartenkorb sind. Und wir lagern auch unser Gemüse in so einem Erdkeller. Das heißt, auch da benutzen wir keine Energie oder kaum Energie, um das zu lagern. Und was Menschen in Freiburg auf jeden Fall auch kennen, ist unser lustiges Verteilsystem, weil wir benutzen einen Carsharing-Transporter einmal die Woche, um das Gemüse vom Hof bis nach Freiburg zu bringen. Das sind so 19 Kilometer jeweils eine Fahrt. Und dann wird unser Gemüse auf Lastenanhänger umgeladen und damit dann durch ganz Freiburg gefahren. Und vor 10 Jahren waren wir damit die Pioniere, die so Kleintransporte mit Fahrradanhängern gemacht haben. Und mittlerweile gehört das ja fast zum Stadtbild. Und auch diese Methode, dass man eine Lieferung an den Stadtrand bringt und dann für die letzte Meile oder für die letzten Kilometer dann auf Lastenanhänger umlädt, ist mittlerweile etwas, was sich auch überall so etabliert. Und viele Leute kennen auch den Anhänger Carla Cargo, der bei uns als Prototyp entwickelt wurde, bis dann ein eigenes Unternehmen daraus entstanden ist. Und das sind so kleine Anhänger, die mit Solarenergie beladen sind und kleine E-Motoren haben und auch eine Auflaufbremse und eigentlich diese Kleintransporte in der Stadt richtig gut ermöglichen.
Da hängt also jede Menge Sachen hier dran. Jetzt auf dem Land kann man euch, glaube ich, auch irgendwie besuchen, beziehungsweise ihr seid nicht nur für Freiburger?
Ja, also die meisten Menschen, die bei uns mitmachen, sind aus Freiburg, aber es gibt Leute aus den Nachbarschaften, also aus Thunsel selber, Eschbach, Staufen, Bad Krozingen, Heitersheim, haben wir durchaus Mitglieder da, die direkt am Hof dann das Gemüse abholen. Also es ist offen für Menschen, die sich einfach nur mit dem Projekt identifizieren und die auch in der Nähe sind.
Jetzt hast du einiges über die Technik gesagt, auch was ihr produziert, lokal bzw. Samenfeste mit samenfesten Sorten. Aber es menschelt natürlich auch immer in solch einer Organisation. Wie seht ihr denn organisiert?
Ja, unser Projekt ist schon sehr partizipativ. Also ein Merkmal ist ja auch, dass wir Mitgliedereinsätze haben. Die Leute, die in der Gartenkorb mitmachen können, sich richtig an Einsätzen und arbeiten auf dem Acker mit Beteiligten beziehungsweise auch in der Logistik oder mal Radfahren. Und natürlich haben wir eine ziemlich basisdemokratische Struktur, in der wir unsere Selbstverwaltung auch organisieren und Entscheidungen treffen, sei es über Investitionen oder diverse Entscheidungen. Ne? Und da haben wir durchaus jetzt über die 10 Jahre das sehr stark weiterentwickelt. Wir hatten zwischendrin auch mal so einen Moment, wo das Projekt so kurz eine Krise hatte. Ich würde sagen, das war der Übergang von der Pionierphase in eine Phase, die etwas stabiler ist und auch einen weitreichenderen Blick hat. Und ich glaube, wir sind da gestärkt aus dieser Phase rausgekommen. Und mittlerweile haben wir sehr eingeübte Strukturen, die wir natürlich immer verbessern können. Aber im Großen und Ganzen haben wir eine relativ gute Dynamik im Projekt. Und es macht richtig Spaß, sich eigentlich da auch in der Gartenkoop zu engagieren.
Spaß macht es natürlich auch, Preise einzuheimsen. Habt ihr schon eine Idee, was ihr mit den 3000 anfangen werdet? Werdet ihr euch einen neuen Lastenanhänger zulegen oder was ist los?
Wir haben es noch nicht besprochen. Wir lassen uns Zeit für sowas. Also ich denke, wir haben viele Herausforderungen. Also wir müssen auf jeden Fall noch so einen Schritt machen in Richtung einer Landwirtschaft, die eigentlich komplett frei von fossilen Brennstoffen funktionieren wird. Und da sind wir auch noch nicht angekommen. Also wir benutzen noch immer Traktoren, auch wenn es ganz kleine sind und wir durchaus Techniken haben, um den Traktoreinsatz zu reduzieren. Es ist trotzdem so, dass wir eingebettet sind in einem System, der einfach viel noch mit Verbrennungsmotoren funktioniert zum Beispiel. Und solche Sachen zu überwinden, sind, glaube ich, noch Herausforderungen. Und wenn wir das Geld irgendwie in die Richtung einsetzen können, dann wäre das schön. Aber das müssen wir eben noch gemeinsam beschließen. Da gibt es auch keine Eile. Wichtig ist tatsächlich, dass wir weiterhin diesen Energieeinsatz von fossilen Brennstoffen hinterfragen und uns auch überlegen, wie können wir da Techniken entwickeln. Und da gibt es durchaus richtig gute Erfahrungen mittlerweile. Das heißt mit Market Gardening zum Beispiel, wo man auf kleineren Flächen biointensiv produziert und alles so auf menschliche Skala dann erledigen kann und durchaus richtig Produktion hinkriegt, einen sehr starken Humusgehalt setzt. Oder eben, wenn Traktoreinsatz sein muss, dann, dass man da eben auch guckt, ob es nicht Möglichkeiten gibt, das zum Beispiel eben mit Elektromotoren dann in Zukunft zu betreiben, die dann geladen sind mit erneuerbaren Energien. Aber im Großen und Ganzen geht es wirklich darum, ressourcenschonend zu arbeiten, kurze Wege beizubehalten, die Saisonalität weiter zu betonen und die Böden weitgehend fruchtbar zu machen. Also wir können wirklich die Landwirtschaft zu einem Instrument machen, das uns hilft, aus der Klimakrise rauszukommen, anstatt weiterhin nur Treibhausgase zu produzieren.
Das ist eigentlich fast ein schönes Schlusswort. Allerdings möchte ich noch ein bisschen nachhaken. Und zwar, ihr arbeitet ja nicht nur, sondern, wie heißt es so schön, ihr festet auch, ganz einfach. Aber im letzten Jahr ist es nicht möglich gewesen. Das heißt, der Tanz im Tunnel ist das letzte Jahr ausgefallen.
Ja, richtig. Also zu einer solidarischen Landwirtschaft gehört auf jeden Fall eine Gemeinschaft, die auch einfach Spaß miteinander hat. Und so ein Hoffest ist natürlich ein Highlight in unserem Jahresablauf. Und wegen Corona ist das eben letztes Jahr dann ausgefallen. Wir hoffen, dass wir das vielleicht eben im Spätsommer oder Herbst 2021 nachholen können. Aber das kann man im Moment noch nicht so wirklich sagen. Aber das ist total wichtig. Also ich glaube, zu einem gesunden Projekt gehört auf jeden Fall auch das gemeinsame Feiern.
Luciana, dann danke ich dir mal. Wer sich informieren will, kann das natürlich tun über die Webseite Gartenkoop Freiburg bzw. Gartenkoop Tunsel und natürlich das interessante Projekt, die Gartenkoop, hier dann erleben. Ich danke mal.
Ja, vielen Dank, Konrad.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 28. Januar 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!